Ja, stellt euch mal einen Baum vor, ja, einen schönen großen Ahornbaum vielleicht mit Hunderten, Tausenden von Blättern. Und dann zoomen wir rein auf ein so ein Blatt. Ich habe euch da mal ein Bild zu mitgebracht, das erscheint an der Leinwand. Da ist es, unser Ahornblatt. So ein Ahornblatt, das hat, ich sag mal, zwei unterschiedliche Art und Weisen, wie es sich verstehen könnte. Wenn es denken könnte und sprechen könnte, könnte es vielleicht sagen, also ich hänge hier am Baum allein. Und ich muss aufpassen, dass ich genug Nährstoffe und Wasser bekomme vom Baum und dass mir die anderen Blätter das nicht alles wegnehmen, weil sonst stehe ich ganz dumm da, sonst falle ich nämlich ab. Und dann ist ja noch dieses Nachbarblatt da oben. Ich will mich ja nicht beklagen, aber das nimmt alles Sonnenlicht weg. Dann kann ich keine Glukose produzieren, bin vielleicht nicht mehr so wichtig. Also ich, ja, es muss ja nicht gleich abfallen. Aber wenn der Wind so ein bisschen dagegen blasen würde, dass da mehr Platz wäre, das wäre schon gut. So kann sich ein Blatt verstehen, isoliert, getrennt von all den anderen Blättern. Oder andere Möglichkeit, ein Blatt sagt, ich bin verbunden. Ich bin verbunden mit dem Baum, der mir Leben schenkt. Und da fließt eine geheimnisvolle Kraft durch mich hindurch, genauso wie durch alle anderen Blätter auch. Und so produziere ich eben Stärke oder Energie. Und genauso wie alle anderen gebe ich das dem Baum zurück. Und so entsteht ein geheimnisvoller, lebendiger Organismus. Und jedes Blatt ist hier wichtig, genauso wie ich wichtig bin, und ich arbeite mit allen anderen zusammen. So, das wären zwei unterschiedliche Möglichkeiten, sich als Blatt zu verstehen. Und genauso gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, sich als Gemeindemitglied zu verstehen. Man kann sich isoliert betrachten und sagen, okay, ich muss gucken, dass ich hier zu meinem Recht komme, ja, dass ich für mich Sachen sichere und meine Meinung durchbringe. Und dass auch ja, die Energie vielleicht, die es in der Gemeinde gibt, dass die schön zu mir kommt. Mindestens mal mein gerechter Anteil, dafür muss ich sorgen. Und ich muss auch aufpassen, dass andere mir nicht das Wasser abgraben, mich nicht stören. Da muss ich ein bisschen vielleicht auch Ellbogen ausfahren. So dieses isolierte Denken. Oder? Zweite Variante ist eben zu sagen, ich bin Teil eines großen Ganzen, eines wunderbaren geistlichen Systems, nämlich des Leibes Jesu. Und ich habe meine Funktion, wie andere ihre Funktion haben. Und wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern wir arbeiten gemeinsam, damit etwas Großes, Ganzes entsteht. Und da ist die geheimnisvolle Kraft des Heiligen Geistes, die durch mich fließt und durch die Geschwister fließt, durch meine Geschwister fließt. Und so entsteht eben dieses ja, geheimnisvolle Werk Gottes, dieser Leib Jesu. So verstanden, versteht man das richtig im Sinne von biblisch. Der Apostel Paulus hat genau diese Einstellung und möchte uns diese Einstellung auch lehren und beibringen. So in Galater 3, Vers 26 bis 29, das ist unser heutiger Predigttext. Den lese ich euch mal vor. Galater 3, Vers 26 bis 29. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Wenn wir diesen Text auf eine Formel bringen wollen, dann könnten wir sagen, dass Paulus uns hier auffordert, schau nicht auf das, was trennt, sondern schau auf das, was verbindet. Schau nicht auf das, was dich von deinen Geschwistern trennt, sondern schau immer auf das, was dich mit deinen Geschwistern verbindet. Was uns trennt, das ist nicht mehr wichtig, sagt Paulus. In Vers 28 heißt es, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. Er beschreibt da so mögliche Trennlinien, die es ja zum Teil heute auch noch gibt. Da ist die Herkunft, ja, habe ich einen Migrationshintergrund oder bin ich in 10. Generation hier in Deutschland, wäre eine denkbare Trennlinie oder der soziale Status, Bin ich reich, mittel oder weniger? Das Geschlecht kann man auch gegeneinander ausspielen, na, Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen. Es gibt weitere mögliche Trennlinien, die Paulus hier nicht nennt, aber eins wäre zum Beispiel die politische Meinung. Bist du denn links oder rechts? Wo stehst du? Oder die Meinung zu einzelnen theologischen oder ethischen Themen. Na, wie stehst du zu diesem Punkt? Bist du dafür oder dagegen? Dann weiß ich schon, ob du in meiner Mannschaft bist. So, diese Trennlinien gibt es natürlich heute ganz genauso. Aber Paulus sagt, das ist nicht mehr wichtig, das ist oberflächlich, das ist etwas, ja, man kann fast sagen, das ist eine Rolle, die wir hier für unser irdisches Leben angenommen haben. Da bist du nun mal ein Deutscher, das ist deine Rolle, oder ein Iraner, je nachdem. Aber es ist eben nichts, was ewig Bestand hat, das ist nichts, was Gott irgendeiner Bedeutung beimisst. Das ist nur etwas Oberflächliches, ist wie eine Rolle. Vielleicht vergleichbar mit einer Theatergruppe, die ein Theaterstück spielt. Und dann gibt es da den reichen, bösen Mann und dann gibt es vielleicht eine arme, hilflose Frau und die sind da in Konflikt und dann kommt noch ein Räuber und ein Retter und so entfaltet sich da ein Drama auf der Bühne. Aber wenn das Schauspiel vorbei ist, dann geht die ganze Theatertruppe gemeinsam ein Trinken in der Kneipe und dann spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, wer denn welche Rolle da gespielt hat auf der Bühne, sondern dann sind das alles Freunde. Und so sagt Paulus, ist das auch mit uns. Na, natürlich haben wir so Rollen, kann man sagen, in dieser Welt und wir haben einen sozialen Status und eine ethnische Herkunft und wir haben vielleicht auch eine politische Meinung. Aber das ist alles nicht das Entscheidende. Unter der Oberfläche gibt es etwas Tieferes und das verbindet uns. Was uns trennt, ist nicht mehr wichtig, sagt Paulus. Wichtig ist das, was uns verbindet. Und davon spricht er in Vers 26 und 27. Er sagt, nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Das ist also, was uns verbindet. Das ist, wenn wir unsere Rollen abgelegt haben, was wir immer noch sind. Kinder Gottes. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden. Was ist ein Kind Gottes? Ein Kind Gottes ist jemand, der die Einladung von Gott angenommen hat. Gott lädt jeden Menschen ein, sein Kind zu sein. Und er zeigt da aufs Kreuz und sagt, alles, was dich von mir trennt, deine Sünden, deine Ängste, deine Sorgen, die Fehler, die du gemacht hast, all das kannst du am Kreuz ablegen, weil Jesus dafür bezahlt hat, weil er gestorben ist. Leg das weg und dann ist der Weg frei zu mir. Dann sind meine Arme geöffnet, die sind immer für dich geöffnet und wenn du das ablegst vom Kreuz, kannst du in meine Arme laufen. Und wer das getan hat, klar, das ist ein Bild, ich rede jetzt von einem geistlichen Vorgang, den man nur in ein Bild fassen kann, aber wer das innerlich nachvollzogen hat, der ist ein Kind Gottes. Er hat also auf Gottes Einladung geantwortet und so ist er durch den Glauben mit Christus verbunden. Heißt, durch ein tiefes Vertrauen spürt er, dass Jesus da ist. Christus ist nicht einfach nur der Mensch vor 2000 Jahren, das ist er auch, selbstverständlich. Ja? Aber Christus ist eben auch allgegenwärtig. Ich bin immer bei euch. Er ist also die göttliche Präsenz, die uns umgibt. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der hat den Heiligen Geist in sich. Gottes Geist ist in mir, genauso wie er in dir ist. Und das verbindet uns auf geheimnisvolle Art und Weise miteinander. Wir sind verbunden. Paulus drückt es so aus, er sagt, in Christus seid ihr alle eins. Vers 28, zweiter Teil, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Wenn er jetzt hier eins sagt, dann meint er nicht, dass wir alle gleich werden. So ein Einheitsbrei, vielleicht wie das in so einer Armee vielleicht ist. Alle werden die Haare kurz geschoren und dann kriegen sie alle die gleiche Uniform und dann müssen sie im Gleichschritt marschieren und dann geht es erstmal darum, die Persönlichkeit auszuschalten und nur noch auf Kommandos zu hören. Das wäre ja vielleicht so, was man sich unter eins vorstellt. Aber das ist überhaupt nicht das, was Paulus hier meint. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sondern er meint eine Einheit, die dadurch entsteht, dass ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Aufgaben zusammenwirken und so in diesem Zusammenwirken eine Einheit bilden. Aus aktuellem Anlass nehmen wir mal den Fußball als Beispiel. Da stehen 11 Mann auf dem Platz, die sind aber nicht alle gleich. Ganz und gar nicht, da ist der Torwart, der macht etwas völlig anderes, als der Stürmer macht. Und wenn alle gleich wären, dann würde diese Mannschaft hoffnungslos untergehen. Die kann nur deswegen gewinnen, weil jeder seine eigene Aufgabe hat. Die Verteidiger verteidigen das Tor, der Torwart greift mit den Händen ein, was die anderen überhaupt nicht dürfen, die würden eine rote Karte kriegen. Und der Stürmer schießt Tore. Ganz unterschiedliche Aufgaben, aber es wirkt zusammen. Die spielen zusammen, die machen mit gemeinsam ein Spiel. Und so entsteht eine Einheit. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er hier von eins spricht. Ja, wir bilden eine Einheit in unserer Unterschiedlichkeit, in unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unseren unterschiedlichen Gaben. Also, schau nicht auf das, was uns trennt, schau auf das, was uns verbindet. Und das machen wir jetzt mal konkret, indem wir uns 3 Felder angucken, wo es so allgemein in freikirchlichen, christlichen Gemeinden in Deutschland immer wieder auch Trennlinien gibt. Das ist jetzt nicht konkret auf unsere Gemeinde, dass wir hier mega Schwierigkeiten damit hätten, aber ich möchte diese 3 Beispiele mal nennen, damit wir das so gedanklich nachvollziehen können, wo wir denn unsere Trennlinien, wo auch immer sie dann sind, überwinden können. Bereich Nummer 1, das Liedgut. Ja, etwas, was Gemeinden durchaus auch trennen kann. Dann sind da die einen, die sagen, nee, also diese modernen Lieder, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ne, das ist so flach und dann wird immer wiederholt. Und das ist überhaupt nicht meins. Und dann sind andere, die sagen, also bei aller Liebe, ja, so ein Paul-Gerhardt-Lied mit seinen 12 Strophen, da bist du doch textlich sofort raus. Das ist eine Sprache, die du gar nicht mehr verstehst. Dann ist das noch Gedichtform. Da singst du 3 Zeilen und du weißt überhaupt nicht mehr, worum es geht. Okay, und dann kann sich da so Grüppchen bilden und dann kann das gegeneinander gehen. Das wäre genau das, was Gott nicht möchte. Was Gott möchte, ist, dass wir auf das Gemeinsame schauen. Was wäre das Gemeinsame? Dass wir sagen, in all diesen Liedern, oder alle diese Lieder sind aus dem Heiligen Geist heraus entstanden. Egal, ob da jemand vor Hunderten von Jahren ein Lied geschrieben hat oder letzte Woche, er hat es im Heiligen Geist getan, mit dem Ziel, der Gemeinde zu helfen, sich auf Jesus auszurichten. Ja, das sind nur musikalische Stile, aber der geistliche Hintergrund ist genau der gleiche. Ja, Paul Gerhardt wollte seine Liebe zu Jesus ausdrücken. Und ein, ich weiß nicht, wie heißen sie heute, Lothar Kosse oder so, der möchte genau das Gleiche. Er tut es nur in einem anderen musikalischen Stil. Und wenn ich das verstehe und vor allem darauf schaue, ja, und nicht so den musikalischen Stil in den Vordergrund setze, sondern diese geistliche Haltung, die dahinter steckt, dann kann ich sagen, okay, das ist immer noch nicht mein Stil und ich höre mir das jetzt nicht privat an, aber ich kann da durchaus mitgehen, weil ich weiß, die geistliche Ausrichtung oder der geistliche Hintergrund ist das Gleiche. Und das ist das, was Paulus sagt, wenn er sagt, schaut auf das, was verbindet. Dann sind wir verbunden. Zweiter Bereich, Theologie. Auch das kann natürlich trennen. Und dann gibt es so Grüppchen in der Gemeinde, vielleicht die, was gibt es da, die Bibeltreuen und die Charismatiker. Und dann haben wir da noch die Progressiven. Und am besten sammeln die sich noch in einzelnen Hauskreisen, dass sie schön in ihrer Blase sind und dann geht es immer schön gegeneinander. Und wiederum sagt Paulus, schaut auf das Verbindende. Wie kann ich da auf das Verbindende schauen? Indem ich mir klar mache, dass Jesus mit jedem Einzelnen von uns unterwegs ist, dass wir uns also auch auf einem Glaubensweg befinden und dass da ganz unterschiedliche Aspekte mal wichtig sein können. Abhängig von der Persönlichkeit oder auch vom persönlichen Lebensweg. Also ich mache mal so ein Beispiel. Da ist einer, der kommt aus einer richtig strengen Familie. Und das war nicht gut, das war zu streng. Das war alles mit Regeln dicht gepflastert. Und der braucht einfach Luft zum Atmen. Und deswegen hört er Jesus sagen, hey, ich habe dich zur Freiheit berufen. Da, wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit. Und das sind vielleicht Verse, die sind ihm total wichtig. Diese Freiheit, raus aus der Gesetzlichkeit, ist so seine Linie. Und das ist ihm total wichtig, weil das für seine Entwicklung entscheidend ist. Ein anderer hat vielleicht genau das gegenteilige Problem, kommt aus dem Chaos, wo alles möglich war und alles relativiert wurde. Und er braucht genau das Gegenteil. Deswegen sagt Jesus ihm, hey, es gibt hier klare Richtlinien. Es gibt schwarz und weiß, es gibt richtig und falsch. Und hier ist der richtige Weg und den musst du gehen. Und jetzt denken vielleicht die beiden, ja, der eine ist Fundamentalist und der andere ist viel zu liberal. Aber in Wirklichkeit ist es Jesus, der zu dem Einzelnen spricht und sagt, das ist der nächste Schritt für dich. Das ist die persönliche Entwicklung. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es in der Theologie nicht auch Irrwege gibt, ja? Und in der Lehre auch Sachen gibt, die absolut unbiblisch sind und falsch. Aber mir geht es jetzt hier nicht um allgemeine Theologie, sondern mir geht es um meine Geschwister und das Untereinander zwischen uns. Und da geht es nicht darum, dass wir uns in Lager teilen und sagen, die einen haben Recht und die anderen haben Recht, sondern dass wir verstehen, dass jeder von uns mit Jesus unterwegs ist und dass da vielleicht mal ganz andere Anweisungen kommen, von dem einen selben Herrn. Der eine Jesus gibt unterschiedliche Anweisungen an uns. Warum? Weil wir auf unterschiedlichen Wegstrecken unseres Glaubens stehen. Ein dritter Bereich, das ist die Art, den Glauben zu leben. Auch das kann trennen und zu Konflikten führen. Also ich mache mal so ein Beispiel, der Pragmatiker ist da, ja? Also jemand, der Gott mit seinen Händen vielleicht dient und ganz praktisch Dinge im Blick hat und sagt, ja gut, wenn wir hier Gemeinde bauen wollen, dann muss der Laden schon laufen. Ja, das heißt, der Anbau muss hier mal fertig werden, deswegen müssen wir anpacken und man muss das auch finanziell organisieren und die Toiletten müssen sauber sein unten, weil sonst stinkt es dermaßen. Ja, man stellt sich vor, jetzt wäre hier auch noch Toilettengestank in der Luft, das wäre noch Katastrophe. Der Pragmatiker. Ne? Und dann haben wir ich nenne den jetzt mal den Spirituellen, das ist ein dummer Name, ich sage das jetzt nur mal, weil mir kein besserer eingefallen ist. Jemand, der den Fokus auf vielleicht Gebet legt oder auf die Predigt, ne? Der Pastor oder der Lobpreisleiter, die sagen, ja, das ist ja schön und gut mit dem Praktischen, aber das ist ja der Geist, der entscheidend ist, der das alles hervorbringt. Und sonst wären wir ja hier nur ein menschlicher Verein, der irgendwelche Formalien abhandeln würde. Und auch das kann gegeneinander gehen. Ne? Dann ist da der spirituelle Kreis und der pragmatische Kreis und die kämpfen dann gegeneinander. Und wie bei den anderen Sachen auch, es ist komplett falsch. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Gott uns in seinem Wort lehrt. Er lehrt uns nämlich, dass der Geist Gottes ganz unterschiedliche Gaben gibt. Und wir als Spirituelle müssen verstehen, dass wenn der Heilige Geist dem Pragmatiker diese Gabe gibt, dass er damit Lobpreis macht, wenn er sich um praktische Dinge in der Gemeinde kümmert. Das ist vielleicht so wie für uns das Beten oder das Predigen oder das Singen von Liedern. Das ist für ihn das Anpacken mit den Händen oder das Organisieren von Abläufen in der Gemeinde. Und der Pragmatiker muss verstehen, dass diese geistliche Komponente enorm wichtig ist und dass das schon stimmt, dass das beides zusammenwirken muss. Das einfach nur organisieren und alles anpacken und bauen, hätten wir ein Gebäude, aber wir hätten noch lange keine lebendige Gemeinde. Wir brauchen beides zu genau gleichen Teilen. Es ist der eine Geist, der uns unterschiedliche Gaben gibt und dann auch unterschiedliche Arten, diesen Glauben zu leben. Das sind so drei große Bereiche. Und vielleicht hast du jetzt einen ganz anderen Bereich, aber ich habe die mal genannt, damit du so Gedankenansätze hast, wie du da zur Einheit kommst und sagst, ich schaue nicht auf das, was trennt, sondern ich schaue auf das, was uns verbindet. Und wenn wir das tun und je mehr wir das tun, erhalten wir das, was Gott uns zugesagt hat. So endet ja unser Bibeltext, Vers 29. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Den vollen Segen Gottes, der hier versprochen wird, den kannst du nicht isoliert erfahren. Es ist ja so ein moderner Trend, dass man sagt, hey, warum in eine Gemeinde gehen? Ich kann mir doch auf YouTube die beste Predigt der Welt runterladen und dann lasse ich mir von der KI genau den Lobpreis kreieren, den ich haben will, und dann muss ich mich mit niemandem rumschlagen. Ist ja so ein Trend. Aber so kannst du den vollen Segen Gottes nicht erfahren. Es ist nicht die Lösung. Warum ist Isolation nicht die Lösung? Weil Isolation das Problem ist. Das ist genau das Problem, warum wir in einer sündigen Welt leben. Was ist denn Sünde? Sünde kommt von Sund, von Graben, ja, Trennung. Du trennst dich von Gott, du trennst dich von deinen Geschwistern, du trennst dich von deinen Mitmenschen. Das ist Sünde und das ist das Problem. Und du kannst nicht in einer Isolation dieses Problem lösen. Du blockierst damit den Segen, den Gott dir eigentlich schenken will. Den vollen Segen Gottes erlebst du erst in der Gemeinschaft. Wenn du merkst, ich bin eben nicht ein einzelnes Blatt da am Baum, sondern ich bekomme Hilfe von meinen Geschwistern. Wenn du merkst, hey, ich muss nicht alles alleine rausfinden, sondern es gibt andere, die mir wichtige Impulse geben. Ich muss nicht Kraft für den Weg alleine haben, sondern andere geben mir Kraft. Meine Geschwister beten für mich, sind für mich da, hören mir zu. Denn dadurch erfahre ich Christus. Ja, das ist keine menschliche Sache, sondern Christus wirkt durch meine Geschwister hindurch. Und so erfahre ich die vielfältige Art und Weise, wie Jesus mich segnen möchte. In Gemeinschaft. Das ist der Segen Abrahams, der Segen, den Gott uns zugesagt hat, den Segen, den wir erhalten werden. Und so sagt Paulus, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Amen.